RBB 24 Inforadio. Das Forum.
Die EU kann sterben, das hängt alleine von unseren Entscheidungen ab. Der Satz stammt von Emmanuel Macron, dem französischen Präsidenten, und er beschreibt ganz gut, worum es hier heute geht. Herzlich willkommen zu unserem RBB 24 Inforadio Forum. Heute zu der Frage, wie kann die EU einiger werden, handlungsfähiger und damit eben auch überlebensfähiger. Wir sind hier in der Europäischen Akademie in Berlin und bei mir sind Hildegard Bentele, CDU. Sie sitzt für Berlin im Europäischen Parlament. Professor Dr. Christian Kallis ist Professor für Europarecht an der Freien Universität. Erik Bonse ist EU-Korrespondent für verschiedene Medien in Brüssel. Und Emmeline Charenton ist Co-Vorsitzende der Europa-Union Berlin. Mein Name ist Sascha Hingst und ich muss noch dazu sagen, wir zeichnen diese Sendung am Freitag, dem 23. Januar auf. Das ist wichtig, denn derzeit überschlagen sich ja die internationalen Ereignisse fast täglich. Ja, Europa kann sterben, sagt also Macron. Es hängt an uns. Nun waren die Entscheidungen der EU in den letzten Jahren, Monaten, auch Wochen nicht immer geprägt von Entschlossenheit und Durchsetzungsfähigkeit, sondern ziemlich oft von Zwietracht und Zaghaftigkeit. Frau Charenton, wie lange geben Sie der EU noch?
Idealerweise für immer. Nein, tatsächlich ist die Europa-Union Berlin und auch ihre Jugendorganisation, die jungen europäischen Föderalistinnen, haben sich in den Ende der 40er Jahre, Anfang der 50er Jahre gegründet, mit der Idee eben eines europäischen föderalen Bundesstaates und haben seitdem dafür gekämpft. Und ich finde, diese Vision heute hat heute genauso eine Relevanz wie damals. Ich finde es eher schade, dass wir in den Jahren, die dazwischen liegen, haben wir viel erreicht, ja, aber wir haben auch viele Schritte zurückgemacht oder mal ein vor, zwei zurück und haben viele Prozesse, die mittlerweile einfach stagnieren und das merkt man. Und ich denke, dass in meiner idealen Welt die Europäische Union sich weiterentwickelt, dass sie quasi vielleicht wirklich, ja, vielleicht nicht neu geschaffen wird, aber sich zurückbesinnt auf das, was ursprünglich schon mal gefordert wurde und wir quasi den Weg weitergehen können. Denn ich glaube, dass es wirklich diese Zukunft braucht, diese europäische. Sie hatten es gerade angesprochen, im Anbetracht der aktuellen geopolitischen Lage glaube ich nicht, dass ein Deutschland alleine, ein Frankreich alleine oder überhaupt irgendein europäisches Land alleine sich den Mächten stellen kann, mit denen wir es gerade zu tun haben. Das heißt, meine Hoffnung wäre, Europa entwickelt sich weiter und geht die notwendigen Schritte, die notwendigen Reformen und bleibt noch eine Weile.
Alleine zu schwach, zusammen stark genug. Lassen Sie uns mal zuerst vielleicht drüber reden, wie stark kann eigentlich Europa im Sinne von EU-Europa sein, wenn es zusammensteht. Also wir sind der zweitgrößte Wirtschaftsraum der Welt nach den USA. Wir sind von der Einwohnerzahl her so groß mit 450 Millionen, dass wir uns auch dahinter Amerika oder auch China nicht verstecken müssen. Also wir sind eigentlich ein globaler Player. Frau Bentele, wenn man über Großmächte redet, müsste eigentlich die EU, wenn sie denn zusammensteht, ganz klar eine Großmacht sein.
Ja, also ich würde uns durchaus als regionalen Player einordnen. Also mit China können wir es nicht so ganz aufnehmen von der Bevölkerungszahl und von der Größe. Mit den USA durchaus, auch vom Wirtschaftsraum. Aber wir haben eben nicht nur eine zentrale Figur, also einen Präsidenten. Wir haben zwar auch einen Präsidenten in der Europäischen Union, aber der hat bei Weitem eben nicht Befugnisse wie der amerikanische Präsident. Ja, wir sind demokratisch aufgestellt. Wir haben verschiedene Institutionen, die sich zusammentun müssen. Und deshalb dauert das alles ein bisschen länger mit 27 Mitgliedstaaten. Das ist schon richtig. Aber ich glaube, wir sind nach wie vor sehr attraktiv. Es gibt viele Partner, die mit uns zusammenarbeiten wollen. Und meine These wäre, ist, dass gerade in der Krise und in der Herausforderung Europa zusammenhält und sich eben auch weiterentwickelt. Und ich finde es sehr, sehr erstaunlich, dass wir schon jetzt bald 3 Jahre in puncto Ukraine sehr, sehr eng zusammenhalten.
Mit der üblichen Zwietracht, Stichwort Ungarn, kommen wir bestimmt später noch drauf. Aber deklinieren wir es mal trotzdem durch. Also wirtschaftlich haben wir gesagt, Bevölkerung sind wir jeweils ein Riese. Herr Kallis, auf der anderen Seite, ja, kulturell mit Sicherheit auch, ne? Also die Welt guckt gerne nach Europa, kulturell sind wir absolut führend. Wenn man sich dann allerdings anguckt, was wir an Durchschlagskraft entwickeln, Stichwort internationale Sicherheit, Militär, da sind wir ein Zwerg.
Ja, in der Tat, Europa wurde ja auch immer gerne oder die Europäische Union als Softpower bezeichnet. Und wir sehen jetzt gerade in diesen Zeiten, dass angesichts der globalen neuen Unordnung man es als Softpower, die stark regelbasiert arbeitet, es schwer hat. Und jetzt stellt sich tatsächlich eine ganz neue Herausforderung für die europäische Integration. Ich würde sagen, wenn wir Europa nicht hätten, würden wir es jetzt erst recht erfinden. Aber wir müssen vielleicht mit anderen Akzenten. Und dieser Akzent, und das zeigen ja auch die Umfragen bei Bürgerinnen und Bürgern, würde eben auch eine starke Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik mit sich bringen. Und das ist der Bereich, wo die Europäische Union zwar Zuständigkeiten hat, aber diese Zuständigkeiten sind sehr stark um die Einstimmigkeit gebaut. Wir haben wenig Mehrheitsentscheidungen, vor allen Dingen in den zentralen Fragen. Und in der Verteidigungspolitik haben wir ein großes Potenzial, das aber von den Staaten bisher nicht entfaltet wird.
Aber verstehe ich Sie richtig? Wenn wir wollten, könnten wir ein Riese auf ganzer Linie sein?
Ja, sogar schon auf der Basis der heutigen Verträge, also dem Vertrag von Lissabon von 2009. Der birgt sehr viel Potenzial. Aber es gibt eben sehr viele unterschiedliche Stimmen, sehr viele unterschiedliche Interessen in den Mitgliedstaaten. Und das hat eben auch damit zu tun, dass die Europäische Union im Vergleich zu früher, zu der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, sehr viel größer geworden ist. Von 6 auf heute 27 Mitgliedstaaten. Und das bedeutet, die Europäische Union ist immer heterogener geworden, immer unterschiedlichere Staaten, die in kultureller Hinsicht, in politischer Hinsicht, in ökonomischer Hinsicht sehr unterschiedlich sind und daher auch sehr unterschiedliche Interessen haben.
Na klar, wenn mehr am Tisch sitzen und sich verständigen müssen, ist es schwieriger. Das kennen wir alle von zu Hause.
So ist es.
Gut, bei manchen ist es schon zu zweit schwierig, aber das ist eine andere Geschichte. Aber Herr Bonse, Sie hören ja in Brüssel sozusagen mit dem Ohr direkt an die EU ran. Hat sich denn in der Stimmung bei der Frage, also wer wollen wir sein? Wollen wir ein Riese sein oder reicht es uns manchmal eben auch bei manchen Feldern ein Zwerg zu sein? Hat sich da in der Stimmung was verändert in den letzten Monaten?
Ja, absolut. Vor allem in den letzten Tagen und Wochen hat sich sehr viel verändert. Das ist schon ein radikaler Wandel, kann man sagen. Denn die verschiedensten Drohungen, Provokationen und Übergriffe von US-Präsident Trump haben jetzt wohl auch den letzten umdenken lassen und erkennen lassen, dass das Fundament wackelt. Das Fundament der Europäischen Union war die regelbasierte Ordnung, wie es immer so schön gesagt wird, wobei ja der kanadische Premierminister Carney gerade in Davos erklärt hat, das hat es eigentlich in dieser Form so nie gegeben. Die Regeln haben nie wirklich für alle funktioniert. Das ist die eine Seite und die andere Seite ist eben die transatlantische Zusammenarbeit. Und das haben also sogar mittlerweile auch Polen, Balten und andere erkannt, die auch Deutsche sogar, möchte ich mal sagen, die traditionell immer an der transatlantischen Freundschaft und Zusammenarbeit gehangen haben. Ob das so weit geht, dass man sagt, wir müssen jetzt eine Weltmacht werden und wir müssen uns auch gegen Trump behaupten, da habe ich meine Zweifel. Aber das Fundament wackelt und das ist für meine Begriffe gefährlich. Ich würde da also nicht so ein positives Fazit ziehen, denn die Europäische Union war ja eigentlich immer schon Work in Progress. Also das war immer schon ein wackeliges Haus mit verschiedenen Abteilungen, der Grundabteilung sozusagen Binnenmarkt. Dann kam Schengen dazu, dann kam der Euro dazu und alles ist unvollendet. Wir sagen jetzt, der Binnenmarkt funktioniert nicht richtig, wir brauchen mehr Wettbewerbsfähigkeit, wir müssen da mehr tun, zum Beispiel bei Dienstleistungen. Bei Schengen sehen wir, dass das nicht mehr funktioniert. Gerade Deutschland hat Grenzkontrollen wieder eingeführt und bringt damit alle gegen sich auf. Auch die kleinen Luxemburger, da ist übrigens Schengen in Luxemburg. Und beim Euro funktioniert es auch nicht so richtig. Also wir müssen gerade die strengen Finanzregeln, Fiskalregeln des Euros lockern für die Rüstung, für die Verteidigung. Da gibt es die nationale Ausgleichsklausel, die jetzt von allen gezogen wird. Sonst könnten die Staaten nicht die Ausgaben tätigen und sich nicht weiter verschulden, um die Rüstung zu stemmen. Das heißt, es ist also ein wackeliges Haus und da wird jetzt auch noch das Fundament erschüttert. Und das ist schon auch eine Situation großer Gefahr.
Aber Sie sprechen davon, dass es quasi, ich finde, das ist sehr schwierig in dem Diskurs immer, dieses wackelige Haus als etwas Negatives zu bezeichnen. Ich finde, es ist ein wahnsinniges Novum der Geschichte, dass die Europäische Union seit über 70 Jahren existiert. Wir hatten sowas wie die Europäische Union noch nicht. Dass dieses Konstrukt sui generis, was vorher noch nicht existiert hat, mit den quasi staatlichen Gebilden einer Kommission, einem Parlament, einem Rat, dass das Zeit braucht und das hat noch nicht so viel Zeit gehabt, dass es quasi Reform braucht, dass man das weiterentwickeln muss, dass man vielleicht ja tatsächlich Schritte zurückgehen muss, dass man Dinge neu denken muss oder tatsächlich neue Reformen feststellt heute, ja, es funktioniert tatsächlich nicht so, wie wir uns das in den 60ern gedacht haben, weil sich die Welt verändert hat, dass man dabei hingeht und heute ehrlich zu sich selbst ist und auch das Risiko dann eingeht, zu sagen, okay, ja gut, dann müssten wir halt weitergehen. Ich finde, das gehört zu diesem Prozess dazu. Und für mich ist das nicht zwingend was Negatives, sondern es kann was Positives sein. Ich finde, es wird im öffentlichen Diskurs viel zu oft, naja, die EU funktioniert ja nicht, weil das funktioniert nicht und deswegen können wir sie ja gleich abschaffen. Also es ist ein bisschen pauschalisiert, aber ich finde, das könnte man auch als Stärke nutzen.
Ich wollte nur mal daran erinnern, also wir haben ja Sicherheit und Verteidigung bewusst outgesourced. Wir haben ja immer gesagt, für Sicherheit und Verteidigung ist die NATO zuständig. Ne? Das hat bisher auch sehr, sehr gut funktioniert. Ich möchte nur daran erinnern, auch in die NATO sind Schweden und Finnland eingetreten, haben die NATO also gestärkt. Das sind ja erst die allerneuesten Tendenzen, dass wir sagen, das funktioniert eben nicht transatlantisch. Aber es war ja bewusst outgesourced. Und jetzt machen wir den Schritt über die europäische Verteidigungsindustrie, Rüstungsindustrie, also über den wirtschaftlichen Aspekt, auch in der Verteidigung weiterzugehen. Ich würde das als positiven Schritt verwenden. Aber die große Gefahr, glaube ich, ist, es sind Renationalisierungstendenzen. Und wir haben das eben gesehen nach Covid mit dem Recovery and Resilience Fund, wo die Europäische Union sich zum ersten Mal verschuldet hat und wo eben ganz stark mit den Nationalstaaten gearbeitet wurde. Und das sehen wir jetzt beim aktuellen Haushalt auch, eine immer stärkere Entmachtung des Parlaments, also des gemeinsamen europäischen Rahmens und eine Renationalisierungstendenz. Und da habe ich die großen Bedenken, dass die europäische Idee, dass man wirklich zusammen einen Mehrwert schafft, dass die gerade ein bisschen untergeht. Und wir haben es eben aktuell erlebt bei der Abstimmung über Mercosur, wo auf einmal selbst über alle ideologischen, parteipolitischen Grenzen hinweg nationale Befindlichkeiten, also zum Beispiel allen Franzosen von links nach rechts über das gemeinsame europäische Interesse in der Kernkompetenz Handel gestellt wurde. Und das gibt mir wirklich zu bedenken.
Ja, ich möchte auch gerne nochmal auf Frau Charenton eingehen. Also ich bin mit Ihnen völlig d'accord. Also die europäische Idee lebt. Und die soll auch weiterleben und von mir aus gerne ewig weiterleben. Aber davon muss man unterscheiden, dieses Gebäude namens Europäische Union. Das ist ja eine politische Konstruktion. Und ich habe ja versucht zu schildern, dass diese Konstruktion auf einem Wertefundament und einem rechtlichen Fundament bisher beruht hat, das jetzt gerade wackelt, bröckelt, wenn es nicht sogar weg ist. Es wird sozusagen der Teppich unter den Boden weggezogen. Und da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Antworten. Macron, der französische Staatspräsident, sagt, wir müssen im Grunde genommen ein eigenständiger Pol in der multipolaren Welt werden. Herr Merz, der Bundeskanzler, sagt, das wollen wir nicht. Wir wollen weiter eine privilegierte Beziehung mit den USA haben. Und hat sich ja auch jetzt dementsprechend bewegt, beziehungsweise nicht bewegt, als es um Grönland und so weiter ging. Immer wieder hieß es Dialog und Kooperation mit den USA.
Herr Bunze, lassen Sie mich mal dazwischen fragen. Sie sagen, das Fundament wackelt, weil diese Werte da nicht mehr so sind. Ich verstehe, wenn ich da auf die USA blicke, verstehe ich den Gedanken oder auch auf China. Aber würden Sie auch sagen, dass innerhalb der EU diese Werte wackeln?
Leider ja. Ja, man muss ja nur nach Ungarn schauen oder in andere Länder, da wackelt es ja auch. Polen war eine ganze Zeit lang auch außerhalb des Wertekanons, kann auch jederzeit wieder passieren. Der polnische Präsident ist ja auch durchaus EU-skeptisch. Und wir haben gesehen, Sie fragten mich ja nach der journalistischen Beobachterrolle, beim letzten EU-Gipfel des Jahres 2025 im Dezember, dass eine ganz... Also das im Grunde genommen, das Konstrukt EU nicht mehr funktioniert. Denn wie wurde der Kredit für die Ukraine, 90 Milliarden Euro, ein noch nie dagewesenes Kreditprogramm übrigens für einen Drittstaat, der nicht Mitglied ist, wie wurde er ermöglicht? Dadurch, dass man die sogenannte verstärkte Zusammenarbeit gewählt hat, weil drei Staaten, das war nicht mehr nur einer, nicht nur Ungarn, sondern auch Tschechien und die Slowakei ausgeschert sind. Und das hat einen Rattenschwanz an Folgen, weil dieser Kredit über das EU-Budget abgesichert wird. Und das wird uns noch jahrelang beschäftigen. Drei Staaten sind nicht mehr dabei, wollen nicht mehr zahlen. Das heißt, man sieht tatsächlich an diesem konkreten Beispiel, wie es bröckelt und wie es wackelt.
Aber ich würde gerne noch mal auf einen Aspekt, erst noch mal auf das, was Frau Bentelefon sagte, eingehen. Ja, die Verteidigungspolitik liegt bei der NATO und auch Deutschland hat immer gesagt, wenn europäische Verteidigung nur im Rahmen der NATO, wir wollen, und das ist ja auch der zentrale Gedanke, die europäische Säule sozusagen innerhalb der NATO stärken. Mhm. Außen- und Sicherheitspolitik war schon immer auf der Agenda der Europäischen Union seit den 70er Jahren. Also das muss man von der Verteidigungspolitik, glaube ich, unterscheiden. Und da waren wir immer schwach. Das hat sich aus der Zusammenarbeit der Regierungen ganz langsam, aber sehr zäh entwickelt, obwohl die Menschen in Europa sich, glaube ich, da eine stärkere gemeinsame Stimme der Europäischen Union wünschen würden. Was jetzt sozusagen, ja, also das Fundament anbelangt. Ich glaube, die Entscheidung hat sehr viel damit zu tun, dass sich die Europäische Union einfach durch die vielen Mitgliedstaaten, ich hatte es eben schon gesagt, die Heterogenität der Mitgliedstaaten so verändert hat, dass es einfach sehr viel schwieriger ist, auf diesem alten, traditionellen Fundament zusammenzuarbeiten. Darunter leidet die Handlungsfähigkeit. Gerade in zentralen Bereichen müsste man eben die Mehrheit stärken und eben, ich glaube, auch flexibler zusammenwirken.
Muss man kurz erklären, also momentan gibt es Entscheidungen, die müssen einstimmig gefällt werden zwischen allen Mitgliedstaaten, und es gibt Entscheidungen, da gibt es qualifizierte Mehrheiten, also da müssen eine Mehrheit der Bevölkerung und eine Mehrheit der Staaten jeweils dazu schauen. Das werden Sie doch realistisch gar nicht geändert
bekommen. Also da muss man immer mal mit einem Missverständnis aufräumen. In der Europäischen Union wird der Großteil aller Entscheidungen heute mit Mehrheit im Rat, also dort, wo sich die Mitgliedstaaten, die Staatenvertreter versammeln, getroffen. Im Rat der Minister. Im Europäischen Rat, also dem Organ der Staats- und Regierungschefs, wird nach wie vor im Konsens, also einstimmig entschieden. Aber der Europäische Rat ist auch kein Gesetzgeber, das ist ein rein politisches Organ. Der europäische Gesetzgeber entscheidet mit Mehrheit im Europäischen Parlament einerseits und im Rat andererseits in der Regel, aber eben nicht in diesem Bereich, der im Moment für uns so wichtig ist, auf der Bühne, wenn ich ganz kurz den Gedanken zu Ende führen darf, auf der, was so wichtig im Moment ist, im Rahmen der Außen- und Sicherheitspolitik haben wir eben nach wie vor auch im Rat der Außenminister in der Regel einstimmige Entscheidungen. Da liegt die Herausforderung.
Das wollte ich gerade sagen, weil die Stellen, über die wir uns eh einig sind, die sind ja egal. Da läuft's. Die Stellen, wo wir uns nicht einig sind, sind ja die schwierigen. Und das sind ja im Zweifelsfall die dann eben immer beim Rat der Regierungschefs am Ende landen, wo also jedes einzelne Land zustimmen muss.
Na, der ist ja kein Gesetzgeber. Der darf nicht entscheiden, aber die Staats- und Regierungschefs und Deutschland
macht
ja mit. Leider hat auch unser Kanzler da gesagt, er ist inzwischen eher von dem intergouvernementalen Ansatz überzeugt. Da war ich sehr überrascht, weil er sich ja eigentlich so in der Tradition Helmut Kohl sieht und eines föderalen Europas, in dem eben sozusagen die eben nicht so wie klassisch auf der internationalen Ebene zwischen den Staats- und Regierungschefs alles ausgehandelt wird. Da hat er so ein bisschen sich in die Richtung bewegt. Er meinte, Realitäten, die Herausforderungen sind so, dass wir jetzt stärker intergouvernemental, also zwischen den Regierungen verhandeln müssen. Aber ganz klar, der Europäische Rat, das Gremium der Staats- und Regierungschefs ist kein Gesetzgeber, aber trotzdem werden viele Entscheidungen dorthin verlagert. Und ich glaube, Frau Bendler, darüber ist das Europäische Parlament überhaupt nicht glücklich und die Kommission auch nicht.
Aber genau da wollte ich gerne nochmal einsetzen, weil Sie hatten das auch gesagt. Und das ist, für mich ist es sehr schwierig, weil wir reden natürlich einerseits über die Europäische Union als Konstrukt und wir reden dann immer über die Regierung. Und naja, und Ungarn ist ja quasi hier autoritär und andere Länder wollen das nicht und Europa, das Fundament Europas bröckelt. Aber das stimmt, finde ich, in dieser Pauschalität kann man das nicht sagen. Denn es gibt in jedem europäischen Land auch eine Bevölkerung und die Bevölkerung ist nicht mit der Regierung gleichzusetzen. Und es gibt auch in den Bevölkerungen viele Strömungen und Tendenzen, die für die Europäische Union sind oder die für ein Europa sind. Ja, mit Reformbedarf, sicher, aber nicht grundsätzlich dagegen. Und ich finde, es ist schwierig dann zu sagen, naja, hier, das funktioniert so nicht mehr oder das Fundament bröckelt. Gerade was junge Menschen angeht, und das sind ja viele auch junge Menschen, die absolut überzeugt sind von Europa und von der Europäischen Union, die aber alle sagen, wenn man sich die Jugendstudien der letzten 3-4 Jahre anschaut, alle sagen durch die Bank weg, ja, Europa, aber gerne mit Reform, gerne, dass sich was verändert. Es muss weitergehen. Wir können nicht auf diesem Status quo, auf dem wir uns jetzt gerade befinden, können wir nicht bleiben.
Aber Frau Charenton, ist das nicht genau das, was Herr Kallis eben gesagt hat? Ja, ja zur EU, aber eben mit einer grundlegenden Reform?
Ja, sicher. Sicher, absolut. Aber ich finde, genau, diese Unterscheidung, dieses Intergouvernementale, da würde ich eben widersprechen. Ich finde das hat Herr Kallis nicht gesagt, dass es quasi jetzt das Ziel sein soll. Aber ich finde, die Herangehensweise, jetzt mehr zwischen den Regierungen und weniger die Bevölkerung reinzuholen, ist aus meiner Sicht, aus einer zivilgesellschaftlichen Organisation heraus, der falsche Ansatz.
Denn ja, aber da sind wir uns einig. Ich habe das nur beschrieben.
Nee, genau. Ich weiß,
dass wir uns da einig sind. Das Problem der Europäischen Union, weil Sie ja zu Recht sagten, der Europäische Rat zieht immer mehr an sich und da muss eben einstimmig entschieden werden und schon ist die Europäische Union blockiert.
Ich hatte Ihnen auch nicht widersprochen. Es ging mir nur noch mal auch mit um das Fundament.
Ich würde davor verwarnen, in der Demokratie ist die Bevölkerung natürlich mit der Regierung gleichzusetzen. Wenn wir das nicht mehr machen, dann haben wir ein Problem mit unserer Demokratie. Das ist dann Realitätsverweigerung. Also wenn wir sehen, wir haben immer mehr Bürger, die eben antieuropäisch wählen, dann würde ich das als Signal wahrnehmen und nicht nur sagen, ja, das ist alles gar nicht so, weil alle jungen Leute denken, das ist anders. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Und dann, weil das Fundament wackelt, ich habe da, nicht so, wie Sie es interpretieren, aber ich habe vorhin gesagt, wir haben uns verschuldet, was wir laut Vertrag nicht dürfen. Wir haben einen Schengen-Raum, der nicht mehr funktioniert. Dublin-Abkommen funktioniert nicht, weil sich Polen zum Beispiel nicht mehr, die sagen einfach, die europäische Solidarität, obwohl wir es unterschrieben haben, machen wir nicht mit, sozusagen. Also wir haben wirklich, dass EU-Recht nicht mehr respektiert wird. Und darauf basiert ja alles, dass wir in bestimmten Reichen, wir haben uns gemeinsam verabredet zu bestimmten Dingen und das wird nicht mehr respektiert. Und da bröckelt das Fundament. Wenn man europäisch wäre, müsste man das ja respektieren. Ich will aber nur Positives auch sagen. Zum Beispiel in Polen haben wir ja gesehen, mit einer neuen Regierung wird ja versucht, das Justizsystem, also auch die Sanktionen und so weiter, das wiederum anzugehen und sich wieder zu europäisieren sozusagen. Aber da haben wir halt ein grundsätzliches Problem, glaube ich, mit diesem Bestand zu wahren und zu respektieren. Und deshalb werden Sie momentan niemanden finden, der darüber hinausgeht und so sagt, das jetzt alles zu vertieft, sondern es gibt immer mehr Bewegungen, wie können wir drumherum gehen, wie können wir, oder auch bei uns Parlament, es wird immer mehr nach Artikel 122 entschieden, das sind so Notstandsklauseln, um Sachen schnell durchzubringen. Das hat angefangen mit der Ukraine, weil wir schnell entscheiden mussten, oder mit der Energiekrise, weil wir schnell entscheiden mussten. Aber da sehe ich das Problem, europäisches Recht, so wie es momentan ist, wir reden noch gar nicht drüber, was wir eigentlich wollen, zu respektieren, da sehe ich das.
Beschreiben Sie dann nicht genau eine Situation, in der etwas so schlecht funktioniert, dass man zu solchen Dingen greifen muss, eine Art, wie Sie es nennen, Notstandsgesetzgebung, oder jedes Mal darauf zu warten, dass in irgendeinem Mitgliedsland die Regierung wechselt, damit da Europa und die gemeinsame Idee mal wieder eine Chance hat? Das ist ja eigentlich, ja, da beschreiben Sie eigentlich einen Missstand.
Ja, aber das sind wir schon gewöhnt, allein bei der Handelspolitik. Allein, wenn ich nur sehe, Frankreich hat das Handelsabkommen mit Kanada nie ratifiziert. Also, und trotzdem machen wir Handelspolitik. Sorry, das ist die europäische Realität. Man wurschtelt sich einfach durch. Und ich war Teil der Konferenz zur Zukunft Europas. Ein Jahr, ein großer Prozess mit Beteiligung der Bürger und so weiter. Und wir haben gesagt, wir brauchen eigentlich eine grundsätzliche Reform, einen neuen Verfassungskonvent. Wir haben dafür Vorschläge ausgearbeitet, wirklich breit, mit großer Beteiligung. Aber die sind einfach in der Schublade verschwunden. Das zeigt einfach, dass niemand momentan sich traut, weil wir eben diese Tendenzen in Mitgliedstaaten haben, keine proeuropäischen Regierungen mehr, dass sich niemand traut, die Verträge aufzumachen, weil sie können sie ja nur einstimmig wieder schließen. Ne? Also da ist eine große Angst, dass wir das haben, auch noch verlieren. Und ich glaube, da ist es dann schon gut, sich durchzuschlängeln.
Ich würde aber schon davor warnen, eine Sache, weil Sie gerade gesagt haben, ne, Regierung und Bevölkerung kann man ja schon gleichsetzen. Das finde ich sehr schwierig, wenn man sich gerade die Situation in Frankreich anschaut. Ich bin Deutsch-Französin, ich habe auch gewählt und das war die Wahl zwischen Le Pen oder Macron und eine Mehrheit der Bevölkerung hat Macron gewählt, aber weil es das kleinere Übel war. Sie steht nicht hinter Macron. Die Bevölkerung steht nicht hinter der Regierung und natürlich ist es eine Demokratie und man entscheidet sich aber auch in der Demokratie teilweise für Dinge, die quasi nicht mit seinen eigenen Werten so 100% übereinstimmen, weil sie vielleicht in das kleinere Übel sind. Das heißt nicht, dass man all das, was die Regierung tut, immer gut finden muss. Im Gegenteil, deswegen gibt es ja auch Proteste, deswegen gibt es zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich einsetzen können. Und ich finde das sehr schwierig, gerade wenn man sich auch die Situation in Ungarn anschaut. Es gibt so viele zivilgesellschaftliche Organisationen, gerade auch JournalistInnen, die sich bewusst gegen die Regierung stellen und die sagen, nein, wir sind gegen dieses System.
Aber wenn Frau Bentele sagt, man wurschtelt sich so durch, Herr Bonse, dann bringt mich das ja wieder zu meiner Ausgangsfrage. Wie lange kann man sich durchwurschteln, bis einem das irgendwann mal um die Ohren fliegt?
Ja, wahrscheinlich nicht mehr sehr lange. Und ich denke, das Bewusstsein ist auch schon sehr weit verbreitet. Merz zum Beispiel, der Bundeskanzler, sagt ja also nach dem letzten Sondergipfel, den wir hatten in Sachen Grönland, wir müssen jetzt aber wirklich mal Butter bei die Fische machen. Wir müssen jetzt wirklich ernsthaft die Wettbewerbsfähigkeit stärken und die Verteidigung aufbauen. Aber das höre ich natürlich auch schon mindestens ein Jahr und jetzt aber mal wirklich. Ne? Und dann kommt ein Weckruf nach dem anderen, aber die Umsetzung lässt zu wünschen übrig. Ich wollte noch mal ganz kurz auf das Thema Fundament, ich glaube, wir haben da ein Missverständnis. Sie meinen sozusagen den Konsens der Bürger, die Zustimmung der Bürger zur Europäischen Union. Was ich meinte, war ein außenpolitisches Fundament, die transatlantische Zusammenarbeit, die Wertegemeinschaft, die internationale Ordnung in der UNO zum Beispiel, die verschiedenen UNO-Organisationen, alles das stellt Trump in Frage, nicht nur Trump, andere auch. Und darauf hat aber die Europäische Union immer aufgebaut. Und aber
das stärkt uns doch gerade, die Gefahr von außen, also Trump, alles die USA, stärkt uns doch total intern. Also ich sehe das als Stärkungsfaktor, dass wir sagen, wir Europäer haben eine ganz andere Vision, die ist wirklich anders als die, als die USA, auch im Digitalen und so weiter. Ist sie ehrlich gesagt, eine, die das stärker zusammenhält, momentan, auch wenn man sich wurschtelt. Und irgendwie, natürlich, aber man wurschtelt sich eben. Aber
da komme ich noch mal ganz kurz.
Nein, machen wir gleich weiter. Der äußere Druck, da ist der Punkt. Der äußere Druck schweißt uns zusammen.
Meine These.
Wir haben gerade gesagt oder gerade gehört, wir rücken zusammen, weil der Druck von außen größer wird. Nun kann man ja einfach zusammenrücken und es wird immer enger und enger und irgendwann hat man keinen Platz mehr. Oder man muss irgendwo vielleicht mal die Ellbogen ausfahren und sagen, wir machen uns jetzt auch wieder ein bisschen Platz. Wie kommen wir an den Punkt hin, dass wir uns den Raum, den wir brauchen, dann auch schaffen können? Frau Bentele, wollen Sie mal anfangen?
Naja, also ehrlich gesagt, ich verharre in der Realität. Und ich meine, wenn man früher immer sagt, die Großen müssen sich zusammen, das war ja so lange eine These, eine Deutschland-Frankreich der Motor, weil wir eben gerade über den deutsch-französischen Tag ja auch hatten. Wenn ich nach Frankreich schaue, wird es mir bange. Also wenn wir gucken auf die Wahlen nächstes Jahr, alles deutet darauf hin, dass wir einen rechtsnationalen Präsidenten haben werden, der Europa abwickeln will. Was ich, Politik des leeren Stuhls, ich weiß gar nicht, was man sich da vorstellen kann. Das heißt, wir haben nur noch ein Jahr Zeit, Reformen voranzutreiben. Das wird nicht funktionieren. Also
haben Sie schon aufgegeben?
Nein, überhaupt nicht. Nein, aber ich sag doch, Europa funktioniert sehr unkonventionell. Es werden immer wieder Lösungen gefunden, wie man weiterarbeitet. Und wie gesagt, das größte Wunder für mich ist wirklich, dass wir dass wir bei der Ukraine wirklich eng zusammenhalten, uns immer wieder zwischen die USA und Russland stellen und der Ukraine ganz klar den Rücken stellen, politisch sozusagen. Da verteidigen wir europäische Werte ganz, ganz tief. Und ich finde es super, dass das noch nicht auseinandergefallen ist, diese Solidarität. Das können wir nämlich glauben, weil die Spanier viel weiter weg sind als die Polen und so weiter. Also, und da zahlen wir unglaublich viel Geld auch rein momentan. Also was momentan in die Ukraine fließt, ist erheblich. Und insofern bin ich ganz zuversichtlich, dass wir uns weiter durchwurschteln werden und dass der äußere Druck uns nicht auseinanderfliegen lässt. Und ich finde, das beste Beispiel ist auch die Großbritannien, das sich momentan wieder zubewegt auf die Europäische Union.
Auch Kanada, also in jeder Krise steckt eine Chance. Aber ich sehe, wie Herr Professor Kallis hier sitzt und vorsichtig den Kopf schüttelt.
Ja, also ich glaube, mit dem Durchwurschteln, das bringt die Europäische Union immer mehr an ihre Grenzen. Und ich glaube schon, dass wir vielleicht auch ohne, dass wir die Verträge ändern, einfach mal das Potenzial der geltenden Verträge stärker nutzen sollten. Und das kann man meiner Ansicht nach in vielerlei Hinsicht machen, indem man, weiß ich, eine neue Arbeitsweise der Europäischen Union einführt, die sich eben stärker auf große Themen, auf Prioritäten konzentriert und nicht so im Kleinen verhaspelt. Und indem man auch, und das ist, glaube ich, die ganz große Herausforderung, diese sehr heterogene Union, in der eben Mitgliedstaaten mit ganz unterschiedlichen Interessen, wir hatten eben schon drüber gesprochen, jetzt miteinander vereint sind, dass man die flexibler gestaltet. Und da gibt es Möglichkeiten, die in den Verträgen verankert sind. Ich glaube aber nicht, dass die reichen. Ich glaube, wir müssen weitergehen. Ich glaube sogar, wir brauchen eine neue Architektur Europas, die dazu führt, dass wir einen gemeinsamen Kern haben. Das könnte der Binnenmarkt sein. Und davon ausgehend Pioniergruppen von Staaten, die fähig und willig sind, also Coalitions of the Willing and Able, die dann eben in bestimmten Bereichen vorangehen und zum Beispiel in der Verteidigung auch zusammen mit Drittstaaten, zum Beispiel Großbritannien, dass man eben dann in der Verteidigungspolitik in so einer Pioniergruppe einbinden kann. Und was mir ganz wichtig ist, ist, dass diese Pioniergruppen dann auch eine Bedingung haben. Wer dieser Pioniergruppe beitritt, das ist ja ein ambitioniertes Ziel, was man da dann verwirklichen will, der muss diese Ambitionen auch teilen. Und wenn er das nicht mehr tut, weil zum Beispiel die Wahlen in dem Land dazu geführt haben, dass sich Mehrheiten verändert haben und das Land europaskeptischer wird, dann muss es eben die Möglichkeit geben, aus einer Pioniergruppe auszutreten beziehungsweise ausgeschlossen zu werden. Und dann ist man aber nicht ausgeschlossen aus der Europäischen Union, sondern man ist dann im Kern. in dem Binnenmarkt.
Wer ist denn in der Kerngruppe? Butter bei die Fische.
Im Kern sind alle.
Ja, ja, aber wir brauchen ja jetzt
im Kern sind alle, weil das ist der Binnenmarkt und ich glaube, das ist der kleinste
gemeinsame Nenner. Machen wir es konkret. Also das ist ja das Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten. Also könnten wir jetzt hingehen und sagen, okay, beim Binnenmarkt machen vielleicht alle mit, weil ist klar, ist Kerneuropa. Aber dann kommen wir zu der Frage juristische Integration zum Beispiel, Arbeitsrecht, da wollen dann nicht alle mitmachen. Da würden Sie dann sagen, diejenigen, die damit spielen wollen, sind eine eigene Gruppe. Und bei der Verteidigungspolitik, dann ist es wieder eine andere Gruppe. Da würden vielleicht die Franzosen nicht mitmachen, weil sie sagen, da haben wir eine ganz andere Vorstellung von. Also das ist nicht sozusagen zwei Geschwindigkeiten, wo eine Gruppe vorweggeht und Europa voranbringt, sondern es ist je nach Thema eine ganz andere Gruppe, richtig?
Also diese, in der Tat, da muss man die Begriffe unterscheiden. Das Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten, das ist mehr ein Europa, das, glaube ich, der Ungleichzeitigkeit. Während ich mit diesem Kerneuropa-Modell, da schließt so ein bisschen, nur dass es das anders definiert, an dieses Modell von Wolfgang Schäuble an, dass wir sozusagen hier diese Pioniergruppen, in deren intensiver politisch zusammengearbeitet wird, haben, die flexibel sind. Das ist, glaube ich, ein neuer Gedanke mit Austritt und Ausschluss, um eben den unterschiedlichen Interessen in Mitgliedstaaten Rechnung zu tragen, gerade nach Wahlen. Das ist ja unsere ganz große Herausforderung. Wir sind Demokratien, wenn in einem Land gewählt wird und sich eben plötzlich eine europaskeptische Partei an der Macht befindet, dann bedeutet das manchmal eben ein Schwenk in Europapolitik. Und dann muss man auch in der Europäischen Union diese Möglichkeiten in der Politik eröffnen. Man muss jedenfalls konsequent sein, denn meine große Sorge ist, dass Europa sonst von innen heraus ausgehöhlt wird von Staaten, die destruktiv Politiken zerstören. Wir erleben das ja im Schengen-Raum mit Blick auf die, also im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts, mit Blick auf die Freizügigkeit und so weiter. Und ich glaube, da müssen wir ansetzen und die Möglichkeiten sehe ich eigentlich auch.
Herr Bonser hatte sich gemeldet.
Ja, ich würde Ihnen grundsätzlich zustimmen. Das allerdings würde ich jetzt hinzufügen, das läuft ja schon. Wir haben ja schon eine Koalition der Willigen, die nennt sich auch tatsächlich so, in Sachen Ukraine. Aber was stellen wir denn da fest? Das läuft nicht besonders gut. Also in dieser Koalition der Willigen, da möchte Herr Macron den Ton angeben, macht er auch meistens, zusammen mit Herrn Starmer aus London. Und dann sitzt Herr Merz schmollend daneben und sagt, naja, das ist nicht so toll und macht dann plötzlich ein Berlin-Format. Das hatten wir ja im Dezember. Das wurde tatsächlich in Berlin, also hier in der Bundeshauptstadt, Berlin-Format genannt. In Brüssel hat man das auch mal gehört, hat sich aber nicht bewährt, denn kurz darauf gab es wieder ein Treffen der Koalition der Willigen in Paris. Und diese Koalition der Willigen oder diese Formation zeichnet sich dadurch aus, dass tatsächlich Frankreich und Großbritannien offenbar bereit sind, Truppen in die Ukraine zu schicken, wenn es denn mal zu einem Waffenstillstand kommt. Deutschland und Polen aber zum Beispiel nicht. Und wie soll das dann funktionieren? Aber
ist es nicht eigentlich genau ein Beispiel
Drama,
für das,
also dass das, es nicht das, funktioniert?
Nee, ehrlich gesagt frage ich mich, ob es nicht genau das Umgekehrte ist. Nein. Weil er hat ja vorgeschlagen, Länder, die was miteinander machen wollen, wo die anderen nicht mitziehen, die machen es dann einfach. Und genau das beschreiben Sie doch.
Ich war noch nicht fertig.
Man könnte ja, ganz kurz, Herr Bonser, Sie sind doch gleich wieder dran. Man könnte ja auch andere Beispiele nehmen. Die Ukraine ist sicherlich noch ein sehr spezielles Beispiel, aber es gibt, gerade in der juristischen Zusammenarbeit, gibt es verschiedene Geschwindigkeiten in der EU. Schengen selbst ist genau so ein Beispiel, wo manche etwas machen und nicht alle mitmachen. Der Euro im Übrigen auch. Also zeigt nicht eigentlich die Realität, dass es geht?
Ich bleibe noch mal ganz kurz bei meinem Beispiel Ukraine und die Koalition der Willigen. Wir haben es da mit einer sehr starken Rivalität zu tun zwischen Berlin und Paris. Denn Deutschland und Kanzler Merz hat einen Führungsanspruch erklärt, insbesondere in Sachen Ukraine. Und das weiß jeder, der sich mit der Materie beschäftigt. Dann wird in der Bundeshauptstadt darauf verwiesen, wir geben aber am meisten Geld für die Ukraine. Wir liefern die meisten Waffen. Die Franzosen machen eigentlich gar nichts, wollen aber führen. Gleichzeitig wissen wir auch, dass natürlich die Truppenentsendungen aus Paris und London nicht ausreichen werden. Das ist lächerlich, was da geschickt wird. Ein paar tausend Soldaten, das wird nicht ausreichen, um die Stabilität zu sichern. Was dazu führt, und das ist ja ein offenes Geheimnis, dass alle Beteiligten sagen, am Ende brauchen wir auch Sicherheitsgarantien der USA. Und da sind wir wieder bei Herrn Trump. Und da sind wir wieder bei dem, was wir gerade erleben. Präsident Zelensky sagt, ich habe jetzt die Sicherheitsgarantien von den USA und die Verhandlungen laufen in Abu Dhabi zwischen Russland, der Ukraine und den USA und die Europäer aber sind
die
nicht dabei.
Ist das heißt, weil die Europäer sich ganz stark dafür eingesetzt haben, sonst wäre es ja über die Köpfe der Ukraine verhandelt worden. Und das ist schon ein großer Erfolg.
Aber die Europäer sind nicht dabei und sie haben eben keine klare Linie, trotz Koalition der Willigen, trotz diverser Formate.
Naja, das ist schon eine sehr unvollständige Koalition der Willigen. Und ich rede ja auch nicht nur von Koalition der Willigen, sondern auch der Fähigen. Das gehört ja auch noch dazu. Das ist schon ein neues Konzept, aber wir haben in der Tat erste Ansätze. Aber wir müssen viel stärker, glaube ich, in diese Richtung denken.
Ja, aber sagen Sie mir konkret, wo ist denn das Kerneuropa, war früher Deutschland, Frankreich, Benelux? Ne? Jetzt schaue ich mir nur Deutschland, Frankreich an. Frankreich ist nicht mehr komplett europäisch, ne? Wie ich gerade beschrieben habe. Also die Tendenzen sind klar antieuropäisch. Schaue ich mir nur Benelux an, schaue ich mir Niederlande an, ein Bilders. Also ich, drei Fragezeichen, ich möchte es gerne anders sehen, aber das, was ich vorhin gesagt habe, dieser Grundgedanke, wir sind pro-europäisch, wir wollen zusammen machen, sehe ich stärker unter Druck und stärker zurückgehen in Renationalisierung. Da können Sie auch wieder Schengen nehmen. Deutschland hat Grenzkontrollen, das ist total schlimm. Aber das ist ja die komplette Renationalisierungstendenz hoch 25. Und es hält an seit über einem Jahr.
Aber würde ich jetzt mit Italien kontern. Italien hatten alle die Befürchtung, dass die ganz Regierung genau. Meloni sehr europakritisch, skeptisch genau, ist. Absolut. Und ja. Die sind eigentlich total. Mit anderen Akzenten, aber sie sind ein wichtiger Player in absolut. Der Europäischen Union. Absolut. Wenn ich nach Frankreich schaue, Le Pen wollte ursprünglich, glaube ich, austreten aus der Europäischen Union. Jetzt ist nur noch die Währungsunion Thema. Ich glaube, dass das auch bald vom Tisch genau. ist. Also das ist schon so, dass alle erkennen, auch in der neuen weltpolitischen Situation, also dieser neuen Unordnung, wie wichtig Europa ist und dass man sowas nicht einfach neu wieder erfinden kann, sondern dass man damit arbeiten muss und ganz, wie genau Sie eben auch gesagt haben und Sie auch, dass wir hier reformieren müssen. Und das wäre, glaube ich, unser großes Thema.
Jetzt haben wir geredet über eine Möglichkeit, die Sie auf den Tisch gelegt haben, wie man vielleicht die EU durchschlagsfähiger machen kann. Über eine andere haben wir noch gar nicht geredet. Ein Problem, was wir immer wieder haben, Frau Charenton, ist das Akzeptanzproblem. Die Bürger sagen, was die da in Brüssel machen. Ob die Kritik jetzt berechtigt ist oder nicht, lassen wir mal beiseite. Aber wie kriege ich denn mehr Akzeptanz zu den Bürgern? Weil dann macht es das den Regierungen ja wiederum auch leichter, Dinge zu entscheiden, ne?
Das liegt an verschiedenen Faktoren, aber ein Faktor ist, dass die Europapolitik und auch die europäische Ebene gerade auch von ja, da muss ich leider auch die JournalistInnen ein bisschen mit reinnehmen, aber auch die Politik selbst. Also natürlich gibt es nicht die Politik, aber die EntscheidungsträgerInnen, an die wir uns wenden, weil Europa ganz oft und die Europäische Union für nur im negativen Kontext genutzt wird oder quasi immer nur dann darüber berichtet wird, naja, das ist schon wieder schlecht gelaufen oder jenes ist schlecht gelaufen oder aber auch, naja, der Kanzler ist nach Brüssel gegangen, um das und jenes zu machen. Macron hat das und das gemacht, Starmer hat hier gemacht und Polen hat das gemacht. Es wird in einem nationalen Kontext berichtet und nicht aus einem europäischen Kontext heraus. Anstatt, dass man quasi die Prozesse auch etwas, man könnte die Prozesse sehr viel einfacher auch europäisch erklären. Man könnte in der Kommunikation, quasi in der Presse, in den Medien, aber auch von den PolitikerInnen eine andere Kommunikation an den Tag legen, die sehr viel gemeinsamer wäre und eben nicht aus diesem nationalen Kontext herausgeht. Und wir sind hier in der Europäischen Akademie und nehmen das hier auf, es gibt ganz, ganz viele BildungsträgerInnen, die genau das machen, europäische Bildungsarbeit. Und wenn man das der Bevölkerung oder den Menschen einmal erklärt, kommt es ganz oft, es ist super, da kommt ganz tolles, positives Feedback, die sagen, ja, es ist doch eigentlich gar nicht so kompliziert. Und da ist es doch eigentlich zentral. Es ist das heißt immer, die EU ist so komplex, aber wenn Sie jetzt mal fragen würden, wer denn versteht, wie das deutsche System funktioniert oder überhaupt irgendwie, wo man denn überhaupt alles wählen darf, welche Partizipationsmöglichkeiten man hat. Ich würde mal behaupten, das wissen auch nicht die meisten Leute in Deutschland oder in ihren Nationalländern. Das heißt, es geht hier ganz zentral, wenn wir mehr Akzeptanz wollen, um Kommunikation, aber auch um positive Kommunikation. Nicht immer nur, das läuft schlecht, sondern auch, das haben wir positiv gemacht.
Vielleicht geht es ja auch ein Stück weit um das Gefühl, das die Leute haben, sozusagen mitgenommen zu werden. Mich bewegt das immer, wenn wir Europawahlen haben. Und jedes Land wählt eigentlich eine nationale Wahl und schickt dann jemanden nach Europa. Und ich frage mich immer, warum macht eigentlich nicht Europa eine europäische Wahl? Also sprich, ich wähle nicht in Deutschland, sondern ich wähle in Europa. Im Ergebnis wären die Abgeordneten ja trotzdem für die gleichen Wahlkreise zuständig, nur dann würden halt europäische Parteien gegeneinander antreten oder europäische Gedanken, Richtungen, Ideologien gegeneinander antreten.
Wir sind die EVP, wir treten als EVP
an. Ja, aber nicht in der Praxis tritt CDU, CSU in Deutschland gegen die SPD, gegen die Grünen und so weiter an und in Frankreich sind das auch...
Also wir waren ja diejenigen, die einen Spitzenkandidatin aufgestellt hat mit Ursula von von der Leyen damals mit Manfred Weber, der in 27 Ländern Wahlkampf gemacht hat, also Hut ab, versucht hat. Also da kann ich, glaube ich, meine Partei wirklich in Schutz nehmen.
Ich will auch gar nicht eine Partei kritisieren. Um Gottes Willen, ich will an der Stelle gar nicht eine einzelne Partei kritisieren. Es ist einfach die Frage stellen, ob wir bei dem Europäischen Parlament schon mal ansetzen könnten, den europäischen Gedanken zu stärken, den Leuten mehr das Gefühl zu geben, dass sie selber mit ihrer Wahlentscheidung im Endeffekt Europa mitbestimmen.
Total, aber ich meine, sorry, also ich will nur mal darstellen, mein Wahlkreis ist Berlin. Also ich habe hier 3,7 Millionen Bürger zu vertreten, 12 Bezirke, ich allein. Ne? Also um da auf, ich bin froh, wenn ich jeden Monat in einen Bezirk komme. Nur um auch mal darzustellen, ich zum Beispiel, was ich spannend fände, ich will nur mal als Reformidee, wie bringen wir das die Entscheidung näher an der Bürger. Ich war damals, das ist vielleicht nicht Parteimeinung, aber ich bin dafür, europäische Referenden zu haben. Also, dass man über ganz wichtige Entscheidungen, sei es ein Beitritt oder sei es eine Vertragsänderung, dass man alle Bürger in der Europäischen Union an einem Tag abstimmen lässt. Weil das haben wir damals erlebt. Deshalb ist die Verfassung abgelehnt worden, weil es nationale Referenden in Frankreich und in Niederlanden gab, die das abgelehnt haben. Also ich wäre dafür, wäre ganz wichtig, das ist sehr basisdemokratisch, einfach die Bürger mal zu befragen, auch außerhalb der Wahlen. Ich glaube, da würden sich die Leute noch mal ganz anders damit beschäftigen, mit der Frage, soll die Ukraine Beitrittskandidat werden oder so? Weil das ist jemand Neues im Club, wollen wir den mitnehmen, weil das fordert Solidarität und anderes. Oder wollen wir mehr Kompetenzen übertragen, wenn wir eben die Verträge ändern? Also das wäre meine Idee über das Europäische Parlament hinaus. Ich glaube persönlich, dass wir viel mehr Abgeordnete brauchen. Wir sind 720, ne? Für 450 Millionen können Sie sich hochrechnen, wie viele Vertreter der Deutsche Bundestag hat. Also wir sind jetzt auch nicht besonders zahlreich aufgestellt, dass wir hier jeden Tag hier die gleiche Arbeit machen können wie ein Bundestagsabgeordneter.
Also ich würde auch gerne nochmal bei dem europäischen Spitzenkandidaten ansetzen, aber da müsste man ein bisschen weiterdenken. Nach dem Brexit hatten wir ja nur freie Plätze im Europäischen Parlament. Und da hätte man sozusagen so europäische Wahlkreise draus machen können mit transeuropäischen Listen. Und da hätten dann diese Spitzenkandidaten, die antreten für das Amt des Kommissionspräsidenten. Die hätten dort kandidieren können, europaweit, und wären dann in jedem Mitgliedstaat auch wählbar gewesen. Mhm. Und jetzt denke ich noch ein bisschen weiter. Man könnte sogar sagen, wir vereinen das Amt des Kommissionspräsidenten mit dem Amt des Präsidenten der Europäischen Union. Das verwirrt die Bürgerinnen und Bürger ja auch, dass wir da zwei Spitzen haben. Die vereinen wir, die Ämter, in einer Person. Die beiden Ämter bleiben bestehen, aber sie werden von einer Person wahrgenommen. Das ist der sogenannte Doppelhut. Dann würden die Bürgerinnen und Bürger tatsächlich den europäischen Präsidenten, die europäische Präsidentin, in diesen europäischen Wahlen direkt wählen können. Aber das wäre eine faszinierende Vorstellung. Wäre ein bisschen Präsidialsystem à la Frankreich, direkt oder Amerika, aber warum nicht?
Er muss also ja die entsprechenden Kompetenzen haben, die er gar nicht hat.
Also die Verträge würden das sogar bei etwas, sagen wir mal, dynamischer, mutiger Interpretation erlauben. Aber besser wäre es, glaube ich, hier das vielleicht auch mit einer Vertragsänderung abzusegnen. Aber das wäre keine große Vertragsänderung. Das sind so kleine Stellschrauben, die wir hier haben für mehr Demokratie in Europa.
Also da bin ich ganz bei Herrn Kallis, aber ich möchte doch darauf hinweisen, bei der letzten Europawahl hat sich Frau von der Leyen nicht der Wahl gestellt. Sie hat sich nicht um einen Platz im Europaparlament beworben. Niemand, auch nicht die Berliner, konnten Frau von der Leyen wählen, auch nicht die Hannoveraner, wo sie eigentlich herkommt, wo sie auch viel Zeit verbringt. Niemand konnte sie wählen. Und was die Sache noch schlimmer macht, die Sozialdemokraten haben darauf verzichtet, einen valablen Gegenkandidaten aufzustellen.
Aus der Erfahrung 2019, Entschuldigung,
aber das ist dramatisch, das heißt, europäisch
aufgestellt. Und wer hat es abgepfiffen? Das war Präsident Macron. Es tut mir leid.
Nicht alleine.
Knallhart war das.
Also, nicht alleine. Das Europaparlament hat ja Herrn Weber auch keine Mehrheit gesichert. Aber gut, das ist eine andere Debatte. Aber das heißt, bei der letzten Europawahl gab es in dem Sinne keine echte Wahl. Frau von der Leyen konnte nicht gewählt werden. Sie war aufgestellt und war eigentlich gesetzt. Die Sozialdemokraten haben einen sehr honorablen Kommissar aus Luxemburg zum Listenführer gemacht. Die kannte aber keiner, kennt immer noch keiner, Herrn Schmidt. Und er hatte keine Chance, das wusste man. Also das war von vornherein, weil sich die Staats- und Regierungschefs nämlich im Vorhinein darauf verständigt hatten, Frau von der Leyen soll weitermachen. Genau. Und Frau von der Leyen, jetzt mache ich den Punkt mal zu Ende, der wird jetzt ein bisschen böse, die wickelt jetzt ihre gesamte Politik von der ersten Amtszeit wieder ab. Sie hat den Green Deal gemacht, das wird gerade abgelehnt. abgebaut.
Es ist schlimmer, sie weiß genau, dass sie ihren Job den Mitgliedstaaten verdankt und nicht dem Arbeitsmarkt.
Das ist vielleicht sogar noch schlimmer.
Ja, genau. Aber das ist der Backlash.
Das sagen Sie jetzt.
Aber ich will nur sagen, aber 2019 war das eine andere Ausgangslage. Ja. Da waren die Pro-Europäer am Start und wir wurden ganz...
Ich finde das großartig. Sie beschreiben gerade all das, was der normale Bürger an Frustration über die EU am Stammtisch sagt und sich ärgert und dann anschließend sagt, guck mal, es funktioniert nicht. Jetzt können wir natürlich noch 10 Jahre so weiter uns darüber ärgern. Wir können noch 10 Jahre sagen, da ist zu wenig demokratische Beteiligung. Wir können noch 10 Jahre sagen, guck mal, zwischen China und USA werden wir zerrieben. Die Frage, Frau Charenton, die ich mir wirklich stelle, und zwar nicht, weil ich den europäischen Gedanken ablehne, sondern gerade, weil ich persönlich ihn ziemlich gut finde, ich stelle mir die Frage, wann ist der Moment, wo man die Reißleine zieht und sagt, diejenigen, die wirklich den europäischen Gedanken mitziehen wollen, treten einfach aus und machen EU 2.0 und machen es richtig.
Ich glaube, wir sind an diesem Wendepunkt. Die Krisen, denen wir uns aktuell ausgesetzt sehen, führen dazu, dass wir hier eine Richtungsentscheidung treffen müssen. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Wir müssen uns entscheiden, wo möchten wir hingehen und wie soll unsere Europäische Union aussehen, ja oder nein. Was ich mir aber wünschen würde dabei, und das hatten wir ein paar Mal auch angesprochen, ist dabei auch wirklich, und ich habe es ganz zu Anfang auch gesagt, es ist eine größere Risikobereitschaft und es tut mir leid für die Wortwahl jetzt, aber es ist weniger Egomanie. Und wir haben die bei ganz, ganz, ganz vielen Staats- und Regierungschefs. Und wenn wir Staats- und Regierungschefs haben, die Europa machen auf der Ebene und quasi aber aus einem eigenen Interesse heraus auch handeln und nicht für die europäische Gemeinschaft per se anhandeln und agieren, dann haben wir da schon ein Problem. Und das, finde ich, muss sich ändern. Wenn wir über die Ukraine reden, wenn wir über das transatlantische Verhältnis reden, wenn wir über die ganzen Herausforderungen reden, ich würde mir wirklich wünschen, dass man sein eigenes Ego ein bisschen zurückschraubt und eher guckt, was brauchen wir gerade und wie können wir da hinkommen? Und auch mal sagt, okay, dann machen wir halt hier einen Kompromiss.
Europa darf nicht nur versprechen und ankündigen, Europa muss liefern. Und das erwarten die Bürgerinnen und Bürger auch zu Recht. Und ich glaube, da müssten die Mitgliedstaaten in dem Sinne, wie Sie das auch sagen, stärker wieder zusammenfinden. Und vielleicht tatsächlich eben auch, da sind wir nochmal bei diesem flexibleren Europa, sich eben in so einen Coalitions of the Willing and Able zusammenfinden und dann auch vorangehen und zu zeigen, dass funktioniert. Ein funktionierendes Europa findet Akzeptanz, davon bin ich überzeugt.
Ich möchte tatsächlich eine Lanze für Herrn Macron brechen, also und zwar aus der Sicht des Brüsseler Korrespondenten. Wenn Sie heute von europäischer Unabhängigkeit, europäischer Souveränität und strategischer Autonomie hören, das kommt alles von Macron und das war oder auch von Industriepolitik und von europäischer Verteidigung. Das war vor ein paar Jahren völlig tabu, hat Macron in den Sprachgebrauch eingeführt und es wird teilweise umgesetzt. Er hat natürlich Allüren, seine tolle Sonnenbrille ist natürlich in Egomanie oder kommt jedenfalls so rüber, das ist klar. Aber ich erinnere noch einmal daran und dann höre ich auch auf, Kanzler Merz will die EU führen, das hat er erklärt. Ich sehe noch nicht, wie er es macht.
Ich wollte nur ganz kurz sagen, Emmeline, was mich eben wirklich beunruhigt, das Europäische Parlament ist die europäische Institution. Und was wir jetzt gesehen haben, der Ausbruch dieser nationalen Egoismen, der hat jetzt im Parlament stattgefunden. Und das ist sozusagen das, was mich am meisten beunruhigt, dass es im Rat so ist, dass jeder nach seinem Mitgliedstaat guckt, okay, geschenkt. Aber das Europäische Parlament, das ist eben jetzt durch die letzten Wahlen, wie gesagt, anders geworden, ist Nationalstaat und dass es sogar durchgeschlagen hat auf bisher sehr pro-europäische Fraktionen, das ist das eigentliche Krisensymptom. Und deshalb bin ich ein bisschen skeptischer, was diese große pro-europäische Einheit anbetrifft und wo ein neues Kerneuropa herkommen soll. Weil ich sehe momentan sozusagen nicht die große Kraft. Ich sehe eher ein bisschen Schwäche.
Aus den Notwendigkeiten. Aus
ja, absolut. Einsicht, absolut.
Wir sonst einfach praktisch unsere Stimme auf der globalen Bühne
verlieren. Aber in der wichtigsten Frage, Krieg auf dem europäischen Kontinent, wir sind nicht auseinandergebrochen bei der Unterstützung der Ukraine. Das ist für mich die allerwichtigste Konsens, den wir haben. Und wir sind auch im Konsens, dass wir sagen, wir müssen unsere wirtschaftliche Kraft stärken, unseren Binnenmarkt vertiefen. Das sind die beiden Sachen, wo wir uns noch relativ einig sind. Und das, wie gesagt, gibt mir auch wieder Hoffnung.
Und ich möchte überhaupt nicht gegen das Parlament. Das Parlament ist ein essentieller Teil. Und gerade wenn wir über zivilgesellschaftliche Beteiligung sprechen und auch über BürgerInnen, gerade jetzt das Parlament zu stärken und diese Verbindung zwischen Parlament und Bevölkerung wiederherzustellen, glaube ich, ist essentiell auch für die Zukunft der Europäischen Union. Und ja, ich stimme dazu. Wir haben gerade ein absolutes Problem auch im Parlament. Aber trotzdem bleibe ich auch bei meinem Punkt, dass es von allen Seiten kommt. Wir brauchen insgesamt einen Zurückgang zu mehr europäischer Vision. das Risiko eingehen, zu sagen, okay, lasst uns mal unsere eigenen Interessen mal kurz hinten anstellen und gemeinsam schauen, wie können wir weitergehen und was können wir denn machen. Denn eigentlich bin ich davon 100% überzeugt, dass wir es können und dass wir es auch schon gekonnt haben und den Schritt nur weitergehen müssen, egal wie es dann hinterher aussieht.
Willy Brandt hätte gesagt, mehr Europa wagen. Meine Damen und Herren, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war das RBB 24 Inforadio Forum. Mitdiskutiert haben Hildegard Bentele von der CDU, Professor Christian Kallies von der FU Berlin, Erik Bonse, Korrespondent in Brüssel und Emmeline Charenton, die Kurvorsitzende der Europa-Union Berlin. Herzlichen Dank fürs Mitdiskutieren. Ihnen allen herzlichen Dank fürs Zuhören.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.